Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Es gibt kaum jemanden, der sich so oft und so erfolgreich neu erfunden hat wie Jürgen Todenhöfer. Der Mann war Richter in Kaiserslautern, er saß für die CDU im Bundestag, er war Topmanager bei Burda und er wurde schließlich als Publizist seine eigene Marke. Todenhöfers gefährlichster Trip war Ende 2014 eine Reise nach Raqqa und Mosul zum sogenannten Islamischen Staat zusammen mit seinem Sohn Frederik.
Ich war anders als mein Sohn bei der Reise in den IS fest überzeugt, dass die uns zurückreisen lassen würden, weil die ein öffentliches Versprechen abgegeben hatten. Die sahen sich als Staat. Sie hatten öffentlich erklärt, er hat eine Garantie, er kann zurückreisen. Und das hätte ihnen in ihrer Position als Staatengründer geschadet, wenn sie mich umgebracht hätten. Und wir wissen inzwischen, dass es Situationen gab, vor allem eine Situation, wo die Terroristen, also auch der Dschihadi John, der Henker war dabei.
Ja, der ihr Fahrer war oder den sie als ihren Fahrer identifiziert haben?
Ja, wobei in arabischen Ländern ist der Fahrer der Chef. Also wenn sie irgendwo eingeladen sind, fährt der Chef, der Eigentümer sie. Da sind wir nach wie vor der Überzeugung, dass es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Dschihadi John war. Ich habe ihnen ständig Fragen nach dem Koran gestellt und habe gesagt, das hat doch mit Koran nichts zu tun, was ihr macht. Und diese ständigen Kontroversen haben dann zu einem großen Streit geführt, weil ich diesen Dschihadi John auch ohne Maske gesehen hatte.
Okay.
Und heute wissen wir, dass es anschließend die verschwanden dann stundenlang eine Diskussion gab, wo diskutiert wurde, ob das jetzt sofort beendet wurde, also ob wir liquidiert würden.
Aber Sie hatten im Vorfeld der Reise natürlich das Worst-Case-Szenario durchgespielt, das so aussah, Ihnen wird vor laufender Kamera der Kopf abgeschlagen.
Aber ich habe es für unwahrscheinlich gehalten.
Okay, aber Sie haben vorgesorgt insofern, dass Sie vielleicht nicht Gift, aber jedenfalls Medikamente dabei hatten, mit denen Sie sich vom Diesseits ins Jenseits hätten befördern können.
Das haben Spezialkämpfer, die im Hindukusch alleine gegen Terroristen kämpfen auch. Das ist einfach die Notwendigkeit zu verhindern, dass sie völlig in die Hände des Feindes geraten. Und wie wir heute wissen, wie ich in dem Buch auch schildere, gab es die Situation, wo es eine Zeit lang so aussah, als würden sie Schluss machen.
Als Sie zurückgekommen sind nach Deutschland, hat der Spiegel Sie salopp formuliert in die Pfanne gehauen und versucht, Ihnen eine Ungenauigkeit nach der anderen nachzuweisen. Wie ist das Ding ausgegangen?
Wir haben 14 Punkte festgestellt, die unwahr waren, haben den Spiegel verklagt. Und der Spiegel hat in allen 14 beanstandeten Passagen eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben.
Das heißt, das bedeutet übersetzt?
Er muss eine Strafe bezahlen, wenn er das noch einmal sagt. Und er hat den Artikel aus dem Internet gelöscht. Das heißt, Sieg auf der ganzen Linie.
Haben Sie von Spiegelleuten eine Erklärung bekommen, warum dieser Artikel dann so erschienen ist?
Also der Spiegel, verstehen Sie, das sind tolle Journalisten und da gibt es auch Pfeifen, wie in jedem Beruf. Und ich habe von ganz tollen, berühmten Journalisten Anrufe bekommen, die gesagt haben, wir haben uns über diesen Artikel geschämt.
Die große Heuchelei, das ist der Titel des neuen Buches von Jürgen Todenhöfer, der in dieser Woche in Leute zu Gast war. Die große Heuchelei ist zum einen eine Bilanz von Todenhöfers vielen Reisen in die Kriegs- und Krisengebiete dieser Welt. Gleichzeitig ist es auch eine heftige Kritik an uns, an den Amerikanern und an Europa.
Das Problem ist, dass die westliche Zivilisation die Welt nicht erobert hat durch geniale Ideen oder durch ihre Werte, sondern durch grenzenlose Brutalität, die sie eingepackt hat in schöne Worte. Danach hat man die Welt zivilisiert. Man hat sie kolonisiert im Namen von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Und jetzt führen wir unsere Kriege im Namen der Demokratie und Menschenrechte. Und wenn ich in einem syrischen oder irakischen Krankenhaus vor Kindern sitze, die keine Beine mehr haben oder keine Arme mehr haben, oder wenn ich im Jemen sitze vor einem Baby und einer Mutter neben dem Baby, einem Baby, das am Verhungern ist, und wenn ich denen sagen soll, wir unterstützen mit Waffen Saudi-Arabien, weil wir die Demokratie und die Menschenrechte unterstützen wollen, dann schauen mich die Leute fassungslos an und sagen, das kann doch nicht sein, das ist doch eine Lüge. Und mit dieser Lüge, dass wir unsere Kriege seit 500 Jahren im Namen großer Werte führen, ist der Westen groß geworden.
Aber verzeihen Sie, Sie waren doch so lange selbst Politiker, als zu wissen, wie Realpolitik funktioniert, dass irgendwann ein Politiker auch mit großen moralischen Grundsätzen an eine Barriere kommt, weil dahinter gar nichts mehr geht.
Aber dass man den Menschen etwas vorheuchelt, wenn es um Leben, um Tod geht. Dass man in Afghanistan einmarschiert, Kinder bombardiert, Häuser bombardiert, um Karzai zu zitieren, ganze Dörfer vernichtet und dann sagt, das machen wir, wie das in Deutschland, in den deutschen Bundestagsdebatten gemacht worden ist, um afghanischen Schulmädchen zu ermöglichen, wieder in die Schule zu gehen. Oder weil wir dort Brunnen bauen dürfen. Dann finde ich das schlicht heuchlerisch, ich finde das kriminell und ich finde, wir sollten mit dieser Lüge aufhören, weil diese Lüge das Ziel hat, Kriege möglich zu machen.
Aber
und
ich will Kriege schwer machen. Sie, ist dieser Karzai ein guter Kronzeuge, weil er und sein Clan ja auch Profiteure dieses afghanischen Elendes waren und sind?
Karzai ist völlig umstritten, ich muss jetzt Karzai nicht verteidigen. Aber ich kann nur noch mal sagen, wenn Sie im Jemen sitzen und die sterbenden Säuglinge sehen und dann hören, dass unsere Bundesregierung über Jahre während dieses Krieges gegen den Jemen Waffenexporte genehmigt hat, mitgeholfen hat, Maschinen geliefert hat, damit dieses Land abgeschottet werden kann, damit keine Waren mehr in das Land kommen und die Menschen verhungern. Und wenn dann gesagt wird, das machen wir, um unsere Werte zu verteidigen, weil Saudi-Arabien ein Stabilitätsfaktor ist und immer geht es um Werte, Werte, Werte. Es geht nie um Werte. Es geht um Macht, Märkte, Moneten und in einer Demokratie hat der Herr Heim und der Jürgen Todenhöfer das Recht darauf, die Wahrheit von den Politikern zu erfahren.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Professor Wolfgang Seibel war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster. Seibel ist Verwaltungswissenschaftler an der Universität Konstanz. Sein Spezialgebiet ist Behördenversagen. Besonders dramatisches Beispiel, die Duisburger Love Parade 2010 mit 21 Toten und 500 zum Teil schwer Verletzten.
Die Love Parade hätte nie genehmigt werden dürfen. Es war sonnenklar, dass die gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen auf dem vorgesehenen Veranstaltungsgelände, es war ein stillgelegter Güterbahnhof in Duisburg, dass die nicht zu erfüllen waren. Das betraf insbesondere auch die Fluchtwege. Der private Veranstalter hatte selbst einräumen müssen, und zwar wiederholt. Es wurde auch aktenkundig gemacht, dass lediglich ein Drittel der Gesamtbreite der Fluchtwege sichergestellt werden konnte. Und dann hätte die Behörde, also die Genehmigungsbehörde in Duisburg, eben schlicht Nein sagen müssen. Dass das nicht passiert ist, lag nicht an der Genehmigungsbehörde selbst, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das auch klar so zum Ausdruck gebracht haben, sondern an höheren Kommunalbeamten, die dann ganz massiv darauf gedrungen haben, dass die Veranstaltung unter allen Umständen durchgeführt wird. Und das ist natürlich einfach nur verantwortungsloses Handeln. Das kann man erklären. Das kann man dadurch erklären, dass hier eben tatsächlich dann Gesichtspunkte von politischem Prestige, es ging ja schließlich auch um das Ansehen der Stadt Duisburg, ein höheres Gewicht hatten als der Schutz von Leib und Leben von Menschen. So brutal und kurz muss man das leider ausdrücken.
Ja, und der Love Parade-Veranstalter Rainer Schaller hat die moralische Verantwortung übernommen. Sie haben es eben schon mal angedeutet, die Eigentlichen wurden nicht zur Verantwortung, zur Rechenschaft gezogen. Wie hätte das passieren können, dass der Staat auch dort eingreift?
Ja, der Staat hat zumindest dann eine unbedingte Pflicht, und das ist Sachaufklärung zu betreiben. Ich meine, man muss sich auch vor Augen führen, wenn wir auf eine große Veranstaltung gehen, dann gehen wir wie selbstverständlich davon aus, dass hier die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Das ist natürlich die Aufgabe von Genehmigungsbehörden, gerade auch im kommunalen Bereich bei solchen Gelegenheiten. Das betrifft ja auch andere Großveranstaltungen, wie zum Beispiel ja, Sportveranstaltungen und dergleichen. Das ist so in Fleisch und Blut bei uns übergegangen, was ja ein gutes Zeichen ist, weil wir Vertrauen in die öffentliche Verwaltung haben. Wenn der Staat, also die öffentliche Verwaltung, dieses Vertrauen derart massiv verletzt, dass tatsächlich tatsächlich Menschen sterben, ist das Mindeste, was passieren muss, dass aufgeklärt wird, woran hat es gelegen. Und zwar auch jenseits des strafrechtlich Relevanten. Die strafrechtliche Seite ist eine, aber man muss eben tatsächlich rekonstruieren, wann ist von wem welche Entscheidung getroffen worden. Und dazu, zu dieser Aufklärung, hat sich bislang weder der Landtag von Nordrhein-Westfalen noch die Landesregierung durchringen können. Das ist das, was man einen Skandal im Skandal nennen muss.
Und vermutlich wird das auch nicht mehr passieren. Oder welche Vermutung haben Sie?
Das kommt ganz darauf an. Ich meine, wir haben Fälle. Ich nenne mal das Beispiel Hillsborough 1989 in Großbritannien, wo es über 80 Tote bei einer Fußballveranstaltung gegeben hat. Es hat buchstäblich fast 3 Jahrzehnte gedauert, bis das aufgeklärt wurde. Also ich würde nach dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt, auch im Fall Love Parade die Hoffnung nicht aufgeben, dass irgendwann die Landesregierung oder auch die politischen Parteien in Nordrhein-Westfalen ihre Pflicht tun und endlich aufklären, woran es gelegen hat und dann die Verantwortlichkeiten klar nachzeichnen.
Der Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lüttke, der Fall Staufen, bei dem ein 7-Jähriger von der eigenen Mutter und ihrem pädophilen Partner missbraucht und verkauft wurde, das alles sind Fälle, die passiert sind, obwohl sie nie hätten passieren dürfen. Der Konstanzer Verwaltungswissenschaftler Professor Wolfgang Seibel untersucht Behördenversagen aller Art. Und er hat auch im Fall des umstrittenen Nord Stream 2 Projekts seine eigene Meinung.
Das liegt daran, dass Deutschland und auch die deutschen Energiekonzerne im Verein mit der Bundesregierung, muss man leider sagen, lange Zeit geglaubt hat, sich hinwegsetzen zu können über die EU-Regelungen, die es für den Energiemarkt gibt. Und das betrifft insbesondere das sogenannte dritte Energiepaket der EU von 2009, mit dem der Energiemarkt vor allem liberalisiert wurde. Aber dieser Wettbewerb, der dadurch erzeugt wurde, war gerade für Deutschland im Rahmen der Energiewende auch besonders wichtig, weil dadurch überhaupt erst die Wettbewerbsfähigkeit von alternativen Energien hergestellt werden konnte. Das heißt, die Bundesregierung verfolgt hier eine Position, die auch in sich sehr widersprüchlich ist, aber vor allem klar gegen die Abmachung auf Ebene der EU verstößt.
Also Sie sagen, die wirtschaftlichen Gründe waren die ausschlaggebenden.
Ja, es war sogar buchstäblich eine Politik des Germany First, also Deutschland zuerst, ein absoluter industriepolitischer Egoismus, so muss man es leider sagen, der Deutschen. Und das ist auch übrigens genauso formuliert worden in einem offenen Brief, den mehr als 100 Abgeordnete des Europaparlaments im November 2018 an die Bundeskanzlerin geschrieben haben. Da heißt es also mit leicht verhaltenem Pathos, dann Frau Bundeskanzlerin, nehmen Sie Abschied von einer Politik des Germany First, also man kann sagen à la Donald Trump, der ja bekanntlich sagt America First, und die Deutschen verfolgen hier, ob sie das wahrhaben wollen oder nicht, eine Politik des energiepolitischen Egoismus, der natürlich auf EU-Ebene keine Zukunft haben kann.
Wobei Deutschland ja nicht ganz alleine dasteht. Österreich gehört ja auch noch dazu. Warum?
Ja, sicher. Österreich und auch eine französische Firma. Aber es ist ja bemerkenswert, dass gerade der französische Präsident Anfang Februar dieses Jahres die Deutschen sozusagen zur Vernunft gerufen hat, dadurch, dass sichergestellt wurde, dass eben die Regelungen des dritten Energiepakets der EU auch für Nord Stream 2 gelten müssen. Das heißt, Deutschland muss jetzt zusehen, wie es zurande kommt mit der Geltungskraft des dritten Energiepakets. Und das kann eigentlich nur heißen, das Projekt zu stoppen. Denn dafür hat sich ja inzwischen auch der Spitzenkandidat der EVP für die Europawahlen und mutmaßliche nächste Kommissionspräsident der EU, Manfred Weber, in der letzten Woche deutlich ausgesprochen. Die einzigen, die eigentlich noch dafür sind, von nennenswerten Einfluss in Deutschland, sind die Sozialdemokraten. Und auch die sind international, was Nord Stream 2 betrifft, isoliert.
Aber da gibt es natürlich auch die Befürchtung, könnte ein Stopp nicht Entschädigungszahlen an den russischen Gazprom-Konzern nach sich ziehen? Wie sieht's damit aus?
Ich bin kein Jurist, ich kann das nicht beurteilen, aber man muss ja daran erinnern, dass Deutschland solche Entschädigungszahlungen bei der Energiewende auch sehenden Auges und man kann fast sagen, ohne mit der Wimper zu zucken, in Kauf genommen hat. Darüber gibt es ja nun Rechtsstreitigkeiten, auch gerade mit der Atomindustrie. Und dann muss man sich fragen, was ist uns die Sache wert? Jedenfalls ein Kurs, mit dem wir uns energiepolitisch ins Abseits manövrieren innerhalb der EU, kann ja kein vernünftiger Kurs sein.
Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag jetzt mit einem Mann, der zum einen als Notfallmediziner in einem Krankenhaus in Berlin arbeitet, der aber zum anderen auch seit inzwischen fast 20 Jahren immer wieder für Ärzte ohne Grenzen unterwegs ist. Tankred Stöbe war zum Beispiel in Syrien und in Libyen und er war 2015 auf einem Schiff, das Flüchtlinge im Mittelmeer aufgenommen hat.
In den 4 Wochen, als ich dort an Bord war, haben wir so ungefähr 1400 Menschen gerettet. Und das Interessante war, oder auch die Herausforderung war, das waren ja meistens diese Schlauchboote mit so etwa 120 Menschen an Bord. Und wir wussten ja immer nicht, wie viele Kinder, wie viele Schwangere sind darauf, wie viele Kranke sind darauf. Und es gab welche, da waren überwiegend gesunde Menschen. Und dann gab es welche, wo wir an einem Tag drei schwer Kranke an Bord gezogen haben.
Das heißt, Sie mussten auch eine Reihenfolge festlegen, wer zuerst an Bord, also die kranke Kinder und dann die Frauen und zum Schluss die gesunden Männer?
Genau, dieses, ne, was man in der Medizin die Triage nennt, also zu gucken, wer braucht als erstes medizinische Hilfe. Und das war manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden, ist jetzt ein Mensch nur wahnsinnig erschöpft, was sie eigentlich alle waren. Ja. Und erstmal sehr froh, dass sie in Sicherheit waren und welche sind wirklich schwer krank. Ich hatte zum Beispiel einen jungen Mann aus Somalia, der hatte eine Tuberkulose, die viele Monate unbehandelt war und dann war er so geschwächt, dass wir ihn nur gestützt in unsere Kabine gebracht haben. Und dann kam raus, er hat eigentlich auch eine, wie wir es medizinisch nennen, eine septische Pneumonie, also eine fortgeschrittene Lungenentzündung, die dann mit einer Blutvergiftung einherging. Dann gab es auch Geschichten, eine junge Frau, die in Begleitung ihres Partners gereist ist und damit eine gewisse Sicherheit hatten. Frauen haben ja oft sexuelle Gewalt auch erlebt auf der Flucht. Und da war es so, Frauen und Kinder sind in diesen Schlauchbooten oft in der Mitte. Da war ein bisschen Sicherheit, aber an diesem tiefen Punkt war gleichzeitig so eine Mischung aus Salzwasser, Urin und Benzin. Es war eine ätzende Flüssigkeit und die hatte ihre gesamten Beine verätzt. Die haben wir dann erstmal zum Duschen geschickt und die hat sich dann kurz vor Italien, hat sie dann Hochfieber entwickelt, weil sich diese Hautareale infiziert haben. Beispiel wie ein Mensch, ne, die ganze Flucht überlebt hat und kurz vor Europa dann wirklich krank wurde.
Haben Sie Menschen ertrinken sehen im Mittelmeer?
Ich selber nicht, aber wir waren uns auch immer bewusst, dass die Rettungsaktion mit der schwierigste Moment ist. Deshalb sind wir mit unserem Rettungsschiff nicht nah an die Boote rangefahren, haben immer ein bisschen Abstand genommen, haben dann unsere eigenen Gummiboote runtergelassen und haben erstmal gesagt, wer wir sind, dass wir eine zivile Notrettungsorganisation sind und eben nicht die libysche Küstenwache. Davor hatten die Flüchtenden schon 2015 Angst, weil sie wussten, die bringen sie nur zurück in die Lager, aus denen sie ja gerade versuchten rauszukommen. Und dann haben wir jedem eine Schwimmweste gegeben, haben ihnen auch gesagt, jeder wird gerettet, aber eben erst nach und nach und haben dann immer 20 von den Menschen in unsere Schlauchboote genommen und dann übernommen und so sichergestellt, dass keiner getrunken ist.
Wenn Sie die libyschen Lager ansprechen, Sie haben die selber in Augenschein genommen, sind die so dramatisch schlimm?
Sie sind tatsächlich furchtbar. Das sind Kloaken. Das sind die Menschen haben oft weniger als 1 Quadratmeter pro Person. Das heißt, da können die gar nicht mal schlafen. Es gibt zu wenig zu essen. Wir haben jetzt Nachrichten, dass die Menschen schwer mangelernährt sind. Wir sehen gerade jetzt auch in Tripoli, wo ja jetzt neue Kämpfe aufgekommen sind, dass diese Lager, das sind ja Fabrikhallen. Das sind ja nicht für Menschen gemachte Unterkünfte. Das sind Fabrikhallen, dass die jetzt auch von den Kriegshandlungen mit einbezogen werden, dass Menschen dort ums Leben kommen. Wenn wir je Zweifel hatten, dass Libyen ein unsicheres Land ist, im Moment kriegen wir es wieder deutlich zu hören.
19 Einsätze in 17 Jahren, das Elend in vielen Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt, Hilfsprojekte in Syrien, in Libyen und in Gaza. Das ist die vorläufige Bilanz des Intensivmediziners Tankred Stöbe bei Ärzte ohne Grenzen. Einsätze, bei denen man gelegentlich auch an die eigenen psychischen und physischen Grenzen stößt.
Die Touren durch den Dschungel, die waren schon sehr anstrengend, aber auch Pakistan war unglaublich heiß. Da habe ich, also ich war Tag und Nacht irgendwie durchschwitzt. Die engen Kajüten auf dem Rettungsschiff im Mittelmeer waren schwierig. Also es gibt schon jedes Mal in den Einsätzen Momente, wo ich sage, okay, das habe ich so noch nicht erlebt, da muss ich jetzt nochmal schlucken und mir was Neues ausdenken, wie ich darauf reagiere. Also das ist Teil auch jedes Mal neue Dimensionen kennenzulernen.
Wie kommt man mit der psychischen Belastung, klar, im Extremfall, dass da Menschen zu einem kommen oder gebracht werden, denen man eben nicht mehr helfen kann. Sie haben es vorhin am Beispiel dieser alten Frau erzählt in Syrien, die mit dieser schweren Kopfverletzung bei Ihnen war.
Ja, und das ist natürlich schwierig, weil ein Arzt oder ich als Arzt möchte immer Leben retten und muss aber anerkennen, gerade in der humanitären Hilfe, dass das, was kurative, heilende Medizin und palliative Begleitung, dass das oft tatsächlich zusammengreift. Am deutlichsten war uns das in der Ebola-Epidemie, wo es klar war, mehr als jeder zweite Mensch stirbt daran. Und dann aber, und das ist jedes Mal sehr eindrucksvoll, dass die Menschen, die uns dann auch gesund verlassen, sagen, Herr Stöbe, vielen Dank, Sie haben uns geholfen. Aber bitte vergessen Sie uns nicht. Nehmen Sie unsere Geschichte mit, nehmen Sie mit nach Deutschland und erzählen Sie die Geschichte, dass dieser Konflikt nicht vergessen wird, dass die Menschen zumindest Anteil nehmen an dem, was wir hier erleben.
Also wenn Sie diese Ebola-Geschichte ansprechen, ich glaube in Sierra Leone, das sind ja dann auch die schönen Momente. Irgendwann kriegen Sie es hin, dass einer, es war glaube ich ein Jugendlicher oder eine Jugendliche, überlebt und die dann zu erleben und man selber weiß, die haben jetzt wirklich ein Leben vor sich, das muss ja toll sein.
Ja, das war genau die kleine Mariatu, ein 6-jähriges Mädchen, die auch nachdem ihre Mutter, die schwanger war, unter unserer Behandlung gestorben ist. Ihr Vater war schon einen Monat vorher an Ebola verstorben und sie war jetzt vollweise. Und eigentlich ist das natürlich grausam. Und sie hatte aber dann Glück im Unglück, weil sie hatte einen Großvater und einen Onkel, die bereit waren, sie wieder aufzunehmen. Und dann am letzten Tag war es so, wir mussten ja die Kleider der Menschen verbrennen, weil die auch alle Ebola verseucht waren. Dann haben wir ein kleines Kleidchen gefunden, was ihr passte und das angezogen und dann ist sie tatsächlich durch wir haben uns alle bereitgestellt, geklatscht und durch diesen Gang ist sie dann in die Freiheit gegangen. Sie guckte ganz kurios, weil sie glaube ich gar nicht verstand, welche Dimension das hatte, aber wir waren alle sehr glücklich, dass zumindest dieses kleine Mädchen gerettet wurde.
Ihr nächster Einsatz für Ärzte ohne Grenzen?
Wahrscheinlich jetzt im Sommer, wo es hingeht, weiß ich noch nicht, das muss ich dann abwarten, bin schon ganz gespannt.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Eins gehört gehört. SWR 1.
Peter Buttgust war am Freitag Leutegast von Nicole Köster. Seit 12 Jahren ist er der Intendant des Südwestrundfunks. Im Sommer hört er auf und zieht Bilanz in einer Zeit, die doppelt spannend ist. Zum einen, weil die Kritik am öffentlich-rechtlichen System stärker geworden ist. Zum anderen, weil die Digitalisierung auch dieses öffentlich-rechtliche System massiv verändert hat.
Die Stichworte lauten, wir müssen Interaktivität ermöglichen, müssen den Hörerinnen und Hörern, den Zuschauerinnen und Zuschauern mehr ermöglichen, zeitunabhängig, zeitsouverän unsere Programme zu nutzen, müssen ihnen auch mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten geben und da stecken wunderbare Möglichkeiten in der neuen Technik.
Wie kann denn so eine Mitgestaltungsmöglichkeit aussehen?
Beispielsweise, indem ich mir mein Programm, das ist die einfachste Variante, qua Mediathek oder Audiothek selber aussuche, indem ich es zu dem Zeitpunkt nutze, der mir am besten gefällt, auch die Möglichkeit habe, mal ein Programm zu unterbrechen und an derselben Stelle wieder weiterzumachen.
Das gibt es ja schon.
Das gibt es schon auf unterschiedlichen Geräten unterwegs, mobil. Ich sehe, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, sehr viele Menschen, die eben auch Programme nutzen, die von uns stammen, aber eben zu einem Zeitpunkt, den der Programmdirektor nicht vorgesehen hat, sondern den die Menschen sich selber ausgeguckt haben. Aber das ist nur der Anfang. Ich glaube, die Gattung Radio wird sich auch verändern müssen. Wir müssen mit der Konkurrenz zum Beispiel von Spotify Schritt halten und das wird bedeuten, dass wir auch hier mehr Interaktivität ermöglichen, mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass ein Hörer künftig sich die Musik innerhalb dessen, was die Welle als Musikformat so vorgesehen hat, selber aussucht, aber innerhalb der Moderation, denn die Moderation ist, glaube ich, das Allerwichtigste am Radio. Dieses Lebensgefühl, das ich gerne schätze, das ich haben will. Auch das, was mir an Lebensrat und Hilfe dabei zuteil wird. Die Themen, mit denen ich versorgt werde, all das ist wichtig.
Also so nach dem Motto, wenn dir das gefällt, mag dir auch das gefallen, so ein musikalisches Angebot kann dann kommen.
Zum Beispiel. Und das wird, das ist die technische Herausforderung, dass es ein Musikangebot sein muss, das genau in die Moderation hineinpasst. Also dass genau die Zeit umfasst, die bleibt zwischen einer Moderation. Aber das ist mit technischen Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung gibt, durchaus möglich.
Ein Argument, was häufig kommt, früher gab es andere Angebote, bessere Angebote. Wir haben die SWR1-Hörer auch aufgefordert, Fragen zu schicken. Vieles ist schon reingekommen. Wir versuchen das natürlich alles nach der Reihe abzuarbeiten und bitten um Entschuldigung, wenn nicht alles drankommt. Aber jetzt erstmal die Frage von Benjamin Rauch, reingekommen per WhatsApp. Ich finde es sehr schade, dass der SWR immer weniger Hörbuch und Hörspiele bringt. Was sagen Sie dazu?
Ich würde der These gar nicht so zustimmen. Ich glaube nicht, dass wir weniger machen. Jedenfalls gibt es keine bewusste Entscheidung dazu. Aber auch hier würde ich gerne dem Hörer den Rat geben. Schauen Sie doch mal, hören Sie mal in die Audiothek. Da finden Sie die wirklich großartige Fülle dessen, was nicht nur der SWR, sondern was alle Landesrundfunkanstalten der ARD produzieren. Es ist wirklich unglaublich viel. Und ich habe eben die Möglichkeit, das Ganze zu dem Zeitpunkt mir anzuhören, wo es mir passt. Ein Hörspiel dauert ja auch im Regelfall ziemlich lange. Also das passt nicht für alle Situationen. Aber hier kann ich das ganz bequem auf meine Verhältnisse zugeschnitten nutzen. Und ich habe sofort einen Überblick über all das, was mich interessiert.
SWR 1 Leute der Woche mit dem Intendanten des SWR, Peter Buttgust, der seit 12 Jahren Chef des zweitgrößten ARD-Senders ist und der im Sommer aufhören wird. Peter Buttgust war am Freitag Leutegast von Nicole Köster, also am 3. Mai. Und dieser 3. Mai ist traditionell der internationale Tag der Pressefreiheit. Also ging es auch um die massiven Angriffe gegen den ORF in Österreich und seinen Moderator Armin Wolf.
Wir stellen dort fest, dass in einem Nachbarland tatsächlich sehr massiv der Versuch unternommen wird, Einfluss zu nehmen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist in Deutschland zum Glück nicht der Fall, aber wir müssen auch solche Entwicklungen sehr, sehr sorgsam beobachten. Ganz konkret geht es darum, dass ein sehr prominenter Journalist des ORF unter Druck gesetzt wird, auch öffentlich, weil er einfach kritische Fragen stellt. Genau das ist aber unsere Aufgabe. Wir haben keine Hofberichterstattung zu leisten, keine Liebedienerei, sondern wir müssen die kritischen Fragen an all diejenigen stellen, die sich halt Politik als Beruf ausgesucht haben, auch an andere, die in dieser Gesellschaft an bestimmten Entscheidungen beteiligt sind. Und da muss eben klar sein, wir gehen da auch nicht als Kritikaster mit den Menschen um, sondern wir stellen die Fragen, die einfach sich stellen, wenn man logisch, rational mit den Themen umgeht.
Sie sagen jetzt, das ist in Deutschland nicht der Fall. Der ARD-Journalist Georg Restle hat in seinem Kommentar in den Tagesthemen darauf hingewiesen, dass der Vorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, den WDR aufgefordert hatte, ihn aus allen Funktionen zu entfernen. Wenn Sie so etwas hören, da möchte doch auch eine Partei den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter staatliche Kontrolle bringen.
Richtig. Also ich sehe noch einen Unterschied zu der Situation in Österreich, aber in der Tat, und deswegen beobachte ich auch so intensiv die Entwicklung im Nachbarland, natürlich gibt es auch diese Entwicklung in Deutschland. Sie haben ja gerade ein prominentes Beispiel genannt. Und da müssen wir wirklich entschieden dagegenhalten, weil das wirklich die Kernsäule der Demokratie ist in Deutschland und in der Welt, dass es eben unabhängigen, objektiven Journalismus gibt. Das sind im Übrigen nicht nur Kollegen aus den öffentlich-rechtlichen Sendern. Das betrifft alle Journalisten. Und hier darf es keine sozusagen Auflockerung geben und keine Toleranz.
Dennoch gibt es ja auch viel Kritik an den öffentlich-rechtlichen Medien von Hörerinnen und Hörern. Aus Neckarwestheim schreibt Peter Uschütz: Entgegen ihrer Beteuerung ist es rechtsstaatlich und auch demokratisch fragwürdig für eine Medienanstalt, Zwangsgebühren zu erheben. Der Bürger soll sich in einer wirklichen Demokratie selbst entscheiden können, welches System er möchte. Unabhängiger Rundfunk sieht anders aus. Die ganze Berichterstattung und Sendungen sind nur auf links-grün ausgerichtet. In vielen Reportagen wird dieses Jahr auch unverhohlen kommuniziert. Er bezieht sich da auf Anja Reschke und Tina Hassel.
Ich glaube, da werden zwei Dinge miteinander verwechselt oder unzulässigerweise in Zusammenhang gebracht. Es gibt immer die Kritik an einer bestimmten Tendenz oder Meinung, aber diese Kritik ist auch sehr speziell, weil sie immer von denjenigen kommt, die gerade ihre Meinung dort nicht vorfinden. Wir haben das Phänomen, dass eine Berichterstattung, die eigentlich vollkommen objektiv ist, weil sie alle Aspekte und auch die verschiedenen Meinungen und Wertungen zu einem Fall wiedergibt, trotzdem als parteiisch wahrgenommen wird, weil es nicht die eigene Meinung trifft. Also man erwartet eigentlich, dass die eigene Meinung ganz offiziell als die einzig richtige verkündet wird. Das kann natürlich nicht unser Auftrag sein, sondern wir müssen den Menschen die Möglichkeit bieten, sich ein eigenes fundiertes Urteil zu bilden. Und das bedeutet eben, wir müssen trennen zwischen Fakten und Meinung und wir müssen all die relevanten Meinungen und Wertungen, die es zum Beispiel in einer politischen Frage gibt, dann auch benennen können.
Eins gehört. SWR 1.